Die Hauptarbeit in der alten und pflegerischen Betreuung leisten allerdings nach wie vor Familienangehörige, das auch in Österreich. Und das werde von der Politik zu wenig beachtet, meint der bekannte Alters- und Alternsforscher Leopold Rosenmeier. Der Soziologe von der Akademie der Wissenschaften kritisiert aber auch die kräftige Pensionserhöhung, die es ab dem neuen Jahr geben wird, als nicht im Sinne der Generationengerechtigkeit. Diese Kritik gab es zuvor auch schon von anderen ausgewiesenen Fachleuten. Dafür wurden sie von Bundeskanzler Alfred Gusenbauer mit dem Satz zurechtgewiesen: Die Pensionserhöhung ist nicht für die Experten, sondern für die Menschen. Unerfreulich nennt das der 1925 in Wien geborene Wissenschaftler Leopold Rosenmeier. Er ist heute
im Journal zu Gast.
Herr Professor, ab 1. Jänner soll die neue Pflegeregelung in Österreich so richtig greifen. Sie sind Spezialist für die Bedürfnisse älterer Menschen. Glauben Sie, dass sich da wirklich etwas verbessert? Also ich meine jetzt nicht rechtliche Details, sondern ob sich an der Lebensqualität der Betroffenen etwas bessern wird.
Ja, das hängt sehr davon ab, wie die Menschen, also vor allem die Angehörigen, die ja da eine sehr wichtige Funktion haben, auch wenn Pflegepersonal zugezogen wird und unter Umständen die 24-Stunden-Pflege eintritt, wie die diese Übergänge psychologisch und sozial schaffen. Und die Heftigkeit politischer Debatten trägt nicht unbedingt dazu bei, dass bei den Menschen, die im täglichen Prozess der Hilfe drinnen stecken, oft damit auch sehr gefordert oder überfordert sind, dass das so gut überstanden wird. Das ist eigentlich meine Sorge.
Es geht ja jetzt in der aktuellen politischen Debatte um ausländische Pflegekräfte und deren Arbeitsverhältnis. In den meisten Familien nehmen die Betreuung zu Hause über Familienangehörige wahr.
So ist das, ja. Ja, das sind 80-90%. Das darf man nicht vergessen. Und auch der schwersten Fälle, die von Familienangehörigen unter oft unzumutbaren Bedingungen, vor allem für die Frauen, und vor allem für die Frauen, die noch berufstätig sind, das ist eines der großen sozialen Probleme, dass dort dringend auf die Pflegenden Rücksicht genommen werden sollte. Es sind Ehen gefährdet, es sind Familien gefährdet und es ist sehr, sehr schwer, die Sensibilität gerade für diese Belastungen der Pflegenden entsprechend zu wecken.
Das sind im Familienverband oft Töchter, Schwiegertöchter, die diese Aufgaben übernehmen. Die müssen allerdings immer häufiger arbeiten gehen. Oder manche Leute haben überhaupt keine Kinder mehr, deren Zahl steigt ja.
Ich sehe diese Entwicklung als sehr ernst, weil sich bis in etwa 40 Jahren der Anteil der Einpersonenhaushalte der über 80-Jährigen verdoppeln wird.
Ist es dann überhaupt ein längerfristiger Lösungsansatz, das, was jetzt passiert, dass man flächendeckend ausländische Arbeitskräfte dafür einsetzt?
Nein, das ist kein Zukunftsprogramm. Aber es hat in manchen Fällen sogar sehr gut funktioniert. Und es ist erstaunlich gewesen, wie sehr die sogenannten Ausländischen, also hauptsächlich Slowakinnen, sich eingefühlt haben und es auch zu ihrer Aufgabe gemacht haben.
Wenn auch das kein langfristiger Ansatz ist, wie kann sich dann die Pflege in Zukunft überhaupt gestalten? Wie schaut das in 10, 20, 30 Jahren aus in Österreich?
Man darf sich da keine leichtfertigen und raschen Hoffnungen machen. Daher wird vermutlich doch eine sorgfältige Diskussion über Pflegeversicherung ein Weg sein. Und es wird überhaupt eine andere Einstellung zur Langlebigkeit geben müssen. Pflegefall zu werden ist nicht unvermeidbar. In manchen Fällen, wenn ein Lebensstil, wenn eine Lebensform die Langlebigkeit zum eigenen Denken zählt, dann glaube ich, dass es entscheidende Einschränkungen des gesamten Pflegebereichs wird geben können. Menschen können viel mehr dazu beitragen, keine Pflegefälle zu werden, als das bisher der Fall ist. Aber die Mentalität, ich gehe in Pension, ich beziehe meine Pension, wenn man was geschieht, habe ich eh die Pflege. Diese Mentalität muss entscheidend abgebaut werden.
Die Österreicher gehen ja besonders früh in den Ruhestand im internationalen
Vergleich. So ist es und ich möchte hinzufügen, leider, weil das sowohl wirtschaftspolitisch als auch durch Forschungen belegt, nicht die ideale Lebensweise ist, sich in irgendwelche bloße Hobbys zu entlassen. Ich würde zum Beispiel sagen, dass die Freiwilligenarbeit in manchen europäischen Ländern nach der Pension wesentlich besser entwickelt ist, in kultureller Hinsicht, in Lernprozessen, in sportlicher Hinsicht, auch in medizinisch-pflegerischer oder Hilfstellungshinsicht geschieht hier sicherlich wesentlich weniger, als das von den Niederlanden über Deutschland und Frankreich der Fall ist.
Wäre längeres Verbleiben im Berufsleben eine Lösung?
Sicher, und eine Notwendigkeit. Wir lügen uns sozusagen selber etwas vor. Und es ist Opportunismus. Der deutsche Vizekanzler Mentifering, ein Sozialdemokrat, ist ja auch zum Teil deswegen aus der Regierung gedrängt worden, weil er für das höhere Pensionsalter unerschütterlich eingetreten ist und gute Gründe gehabt hat. Bertelsmann Stiftung, viele andere deutsche Initiativen sind gesetzt worden, um das in aller Öffentlichkeit zu diskutieren. Es hat dazu geführt, dass man unliebsame Warner, so wie ich es auch jetzt bin, dass man die zur Seite schiebt oder dass man der kurzfristigen Wählerzuwendung oder geglaubten Wählerzuwendung, dass man diesem Prozess etwas opfert. Wir haben auch genug Studien, die zeigen, dass die Menschen mit einem gewissen Hurra, einer Mischung von gedrängt werden und selber wollen, aus dem Beruf hinausgehen. Das hält dann 2-3 Jahre, diese Euphorie, aber das setzt sich mehr und mehr. Und manche sagen, wäre ich nur geblieben. Bei den Erhebungen und Befragungen ist immer sehr schwer, wirklich etwas herauszufinden über das, was die Menschen getan haben, weil niemand so gern zugibt, dass er eigentlich es hätte anders entscheiden sollen. Und man könnte auch betriebspolitisch viel mehr durch Nachbesserung, indem man aktuelle Veränderungen hereinbringt, schult. Also mir ist es zum Beispiel nicht leicht gefallen, mit 80 auf den PowerPoint umzusteigen.
Bleibt man länger gesund, wenn man arbeitet?
Ganz sicher, jawohl. Das lässt sich auch sehr deutlich zeigen. Natürlich muss man Rücksicht nehmen auf Schwerarbeiter. Das muss man differenzieren.
Die Wirtschaft klagt seit langem über einen Mangel an Fachkräften.
Ja.
Wäre es denkbar, dass man zum Beispiel Pensionisten wieder zurückholt in den Arbeitsprozess?
Bei der österreichischen Mentalität kann ich mir das schwer vorstellen, weil hier ist es ein sozusagen eingemauerter Status. Ich bin ein Pensionist. Wünschenswert wäre das. Das kommt in Amerika relativ häufig vor. Es bedarf aber auch einer gewissen kritischen Haltung, nämlich der Slogan Erfahrungswissen älterer Nutzen ist durchaus berechtigt. Aber wenn man es näher anschaut, so sieht man, dass da eine Menge Voraussetzungen sind. Also wenn ich sehe, wie schwierig der Übergang vom Lexikon zum Internet ist, mentalitätsmäßig, technologisch, da ändert sich unerhört viel. Und das zu bewältigen, bedarf der Schulung, der Bildung auch, wenn man 60, 70 oder 80 ist.
Das Thema Pension stand auch im Mittelpunkt einer weiteren aktuellen politischen Debatte, als es vor etwa einem Monat um die Pensionserhöhung gegangen ist. Es hat sich danach eine Debatte darüber entsponnen, wie das jetzt zu bewerten ist. Als Erfolg für die Senioren oder als mögliche Gefahr für das System?
Ich glaube, dass es nicht sehr sorgfältig im Hinblick auf die sogenannte Generationengerechtigkeit, die das zweite Wort ist, das ich im Zusammenhang mit der Langlebigkeit verwenden muss. Also wenn man so lange lebt, dann muss darauf geachtet werden, dass die Verteilung in einem Maximum von Gerechtigkeit allen Generationen gegenüber geschieht. Aber da hat es so einen unerfreulichen Satz gegeben, die Pension ist ja nicht für die Experten, sondern sie ist für die Menschen.
Die Experten, das waren diejenigen, die davor gewarnt haben,
richtig,
dass das eine Systemänderung zu Lasten der Jungen ist.
Richtig, richtig. Ich glaube erstens, dass differenzierter hätte vorgegangen werden sollen und dass zweitens umsichtiger und nicht unter dem Druck der Interessen, die offenkundig waren bei diesem Prozess. Die Verbände freuen sich natürlich, wenn sie einen Erfolg bringen. Da ist etwas verloren gegangen in Österreich. Forschung, Expertise, Einberufung von gewissen Gremien, um das in aller Öffentlichkeit sorgfältig zu diskutieren. Da wird hopp-drop agiert, damit es diesen oder jenen gereicht zu einer Verbesserung der Chance, wieder gewählt zu werden, um es ganz offen zu sagen. Und das ist sicherlich nicht für diesen außerordentlich komplexen Prozess die Methode, mit der man in die Zukunft schauen wird können. Es ist wichtig und gut, dass Geld gegeben wird. Und es ist wichtig, dass die Mindestpensionistin irgendwo im Waldviertel oder in der Südsteiermark, dass die spürt, dass da ein bisschen Verbesserung ihrer Einkaufschancen gegeben werden. Das ist in Ordnung. Aber dass man so global dann einfach, und das ohne umfassende öffentliche Diskussion, das hat mich schon gewundert.
Die Kritik daran ist ja auch zum Teil mit dem Argument zurückgewiesen worden, das schüre den Generationenkonflikt.
Das ist ein Unsinn. Weil ich sehe, ich habe die Daten, ich kann Ihnen die Tabellen zeigen, wo man sieht, dass bei den Generationenstudien die jüngeren und die mittleren Generationen sehr darauf bedacht sind, zu verteilen entsprechend den generativen Bedürfnissen und nicht den älteren und ältesten Generationen irgendetwas absprechen. Das ist nicht richtig. Die jetzige Situation bräuchte meines Erachtens sowohl wissenschaftliche Forschung, nebenbei bemerkt ist Österreich das einzige Land in der EU, das kein multidisziplinäres Institut für Alterns- oder Generationenforschung hat. Es wäre sehr wichtig, entweder im Gesundheitssektor, wo es durchaus hinpassen würde, etwas auf eigenen Beinen getragen von international renommierten Wissenschaftlern entstehen zu lassen, was dann vor bestimmten Entscheidungsprozessen öffentlich darstellt, wie die Probleme liegen und wie die Einstellungen der Menschen sind. Aber das Drüberfahren im Augenblick unter bestimmten geschickt arrangierten Konstellationen gehört leider zu unserer politischen Unkultur.
Sie haben es zum Teil schon verschiedentlich angeschnitten jetzt. Wie entwickelt sich denn das Selbstverständnis der Älteren?
Schwach, würde ich sagen. Schwach. Und eher stark alltagsbezogen, diese 3-4 Stunden Fernsehen, das bricht erst dann mit 85, wird es ein bisschen weniger.
Aber man spricht doch in den letzten Jahren immer wieder von den aktiven Alten, von den immer aktiver werdenden Alten.
Das sind Teile, und das ist nach Bildung, auch wieder, ich kann die Tabelle herausziehen, nach Bildung enorm verschieden. Das heißt, je länger sie in die Schule gegangen sind, je qualifizierter ihr Beruf war, desto höher ist ihre Wahrscheinlichkeit, mit 75 in der Prater Haupthalle mit 2 Walking-Sticks auf und ab zu marschieren. In vieler Hinsicht in der Assoziativität, das heißt in der Fähigkeit, Freunde zu haben, mit ihnen zu leben, auch aus anderen Generationen, in der Bereitschaft, auf seine Gesundheit zu achten, sie aktiv zu gestalten, sind enorme Unterschiede nach Bildung. Also wenn ich ein Schlagwort im Augenblick schaffen müsste, würde ich sagen, wer Bildung hat, sein Gehirn aktiviert, auch durch körperliche und vor allem durch körperliche Bewegung. Und last not least durch Liebe, durch Zuwendung, durch Risiko in der Liebe. Der lebt gesünder und der lebt länger. Schauen Sie, die Frage der Sexualität zum Beispiel, auch in Österreich, würde ich sagen, ist in dieser Hinsicht ein Frühpensionistendasein. Das heißt, die Menschen lassen es abreißen und das ist es dann. Und es ist dann schwer, gewisse Dinge, die abgerissen sind, wieder anzufangen. Einfach sich um etwas zu bemühen, mit oder ohne Viagra. Also das heißt, dass man gestuft und gezielt sich bemühen müsste und dass das Schönheitsbedürfnis der Frauen und die mangelnden Fähigkeiten der Männer, dieses Schönheitsbedürfnis gemischt mit dem Ruhebedürfnis, gemischt mit die Selbstachtung zu stützen, ist gerade in der Liebe ein hervorragendes und wichtiges Problem.
Sie haben sehr viel publiziert über das Älterwerden, über das Leben im Alter. Ihr neuestes Buch heißt Schöpferisch altern. Leben Sie selbst, Sie sind 82, leben Sie selbst nach dem, was Sie schreiben, was Sie sagen?
Zum Teil, zum guten Teil. Natürlich, der Mensch ist schwach. Und besonders bei einem Menschen, der schreibt, ist es die Verführung, sozusagen am Tisch dann kleben zu bleiben. Und das ist immer auch eine Arbeit, aber das ist nicht nur für die, die schreiben, für die, die dieses oder jenes tun, wenn sie älter sind. Und das Wetter nicht danach ist, sich loszureißen und zu sagen, ich muss. Das ist ein Kampf mit sich selbst. Das ist wohl etwas, was man schon früher lernen sollte. Also, wenn man lernt, den Körper einerseits zu fordern, ihn zu beobachten, mit ihm zu leben, partnerschaftlich sozusagen, aber andererseits ihm auch nichts zu ersparen, dann hat man Chancen, eine Durchsicht durch Lebensprobleme zu bekommen, die man, wenn man das nicht tut, dann nur passiv hat. Naja, da gibt's halt bei den Enkeln diese oder jene Probleme. Aber wenn man sozusagen schöpferisch versucht, dem Dasein, also gestaltend, wirklich intensiv wahrnehmend gegenüberzutreten, dann versteht man auch. Und es ist ein großer Genuss, etwas zu verstehen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das neue Buch von Leopold Rosenmeier, Schöpferisch altern, eine Philosophie des Lebens, ist im Lit Verlag erschienen. Gleich 12:30 Uhr.